Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich heute auf meinen Gast, Dennis Graf. Hallo.
Moin.
Moin. Stell dich doch bitte mal vor.
Genau, wie du schon sagtest, mein Name ist Dennis Graf. Ich bin 25 Jahre alt mittlerweile und komme aus Hamburg und arbeite bei meinem Vater im Überführungsdienst hier in Hamburg. Mhm. Seit mittlerweile knapp 10 Jahren.
Krass.
Ja.
Wie kommt man zu so einem Job?
Ja, das ist tatsächlich eine Familiengeschichte. Mein Opa hat damals auch einen Überführungsdienst gehabt, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Mhm. Später hat mein Vater seinen eigenen Fahrdienst gegründet und 2011 muss es gewesen sein. Und ich bin dann knapp vor 10 Jahren mit eingestiegen, weil mich das Thema damals schon interessiert hat.
Das heißt, wenn du von Überführungsdienst oder Bestattungsdienst, Fahrdienst sprichst, du holst den Verstorbenen von dem Ort ab, wo er verstorben ist.
Das ist völlig korrekt. Also mittlerweile nicht mehr ganz so, weil ich jetzt andere Aufgaben im Unternehmen habe. Aber grundsätzlich hat es damit angefangen und das ist auch unser Aufgabengebiet mit dem Unternehmen, was wir haben, genau.
Das heißt, du hast ganz schön früh damit angefangen, wenn du jetzt 26 bist, vor knapp 10 Jahren.
Ja,
wahrscheinlich also mit so 16, 17 angefangen.
Genau, richtig, mit 16 damals. Neben der Schule habe ich dann angefangen, am Wochenende mitzuarbeiten. Und jetzt mittlerweile bin ich ganz voll dabei.
Fulltime, ja. Wie ist das als junger Mensch, und du bist ja nun wirklich schon eine Weile dabei, sich immer mit Verstorbenen zu umgeben?
Eigentlich war es von Anfang an ziemlich einfach. Also ich bin gefühlt damit aufgewachsen, dass ein Leichenwagen oder ein Bestattungswagen, wie man es dann auch nennen mag, vor der Tür stand. Und dementsprechend war dieses Thema auch nie so weit entfernt. Mhm. Als ich damals dann anfing mit 16 und meine erste Abholung dann auch hatte, fiel es mir tatsächlich auch ziemlich einfach. Ich kann leider nicht mehr ganz genau erinnern, wie sie war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Pflegeheim war damals und eine alte Oma eingeschlafen ist. Und es mir danach eigentlich nach wie vor super ging. Und ich glaube aber, dass man diesen Job mit ganz, ganz viel Humor kompensieren muss. Mhm. Vor allem in dem jungen Alter.
Ja. Ich bin jetzt ja auch schon eine Weile bei der Bestatterbranche und ja, das mit dem Humor stimmt. Ab und zu muss man mal herzhaft lachen.
Ja, genau, das stimmt.
Und es geht nicht um die Verstorbenen über Nacht, sondern es geht allgemein um Lachen.
Genau so ist es. Also es ist ja wirklich so, dass, so kenne ich das zumindest, egal in welchen Situationen, ob das jetzt ist, weil man peinlich berührt ist, man versucht immer irgendetwas wegzulachen. Mhm. Klar, wenn wir eine Abholung haben, dann wird in dem Moment nicht gelacht und auch erst recht nicht über den Verstorbenen selbst. Aber wie du selber schon sagtest, man versucht viel zu lachen und da wir ja grundsätzlich bei uns im Unternehmen ein junges Team haben, versucht halt so gut wie jeder viel zu lachen und viel Spaß zu haben.
Ja. Bietet ihr bei euch im Unternehmen psychologische Unterstützung an?
Aktuell leider noch nicht. Ist aber ein Thema, worüber ich auch schon nachgedacht habe. Tatsächlich vor kurzem auch erst mit meiner Freundin zusammen. Ist ein Thema, was wir auf jeden Fall angehen sollten, was gar nicht so verkehrt wäre. Vor allem für die jungen Leute, die wir im Unternehmen haben. Wobei das Alter dann final auch egal ist, ob jetzt jemand mit 40 im Unternehmen arbeitet, mit 60 oder mit 20. Förderlich wäre es wahrscheinlich für jeden. Zumindest es anzubieten. Ob es jemand für sich selbst nutzt, ist mal so dahingestellt.
Genau.
Aber dass die Option besteht, wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ja. Es gibt mit Sicherheit schöne Momente bei Überführungen.
Klar.
Hast du da welche im Kopf?
Genau, also eine genaue Überführung an sich nicht, aber es wiederholt sich ziemlich oft, dass wir Abholungen haben, wo beispielsweise der eine Lebenspartner, sagen wir jetzt mal, der Ehemann ist eingeschlafen und die Ehefrau ist alleine zu Hause und wartet auf uns. Und in dem Moment finde ich schön, dass die Frau den Lebenspartner dann noch so würdigen kann. Das heißt, wenn er im Bett eingeschlafen ist, sich nochmal ans Bett setzt, ihm nochmal zuflüstert, wie schön die letzten beispielsweise 50 Jahre waren, die wir gemeinsam hatten. Das sind solche Momente, die ich schön finde und die ich auch für mich irgendwann mir wünschen würde. Mhm. Auch wenn ich das dann höchstwahrscheinlich in dem Moment nicht mehr hören werde, aber ich denke, dass man dann alles richtig gemacht hat, wenn man sowas hört.
Das stimmt. Zumal ja die Zeit davor dann die wertvolle Zeit war.
Genau.
Was sind unangenehme Sachen?
Unangenehme Sachen sind tatsächlich, wir arbeiten ja hier auch für die Hamburger Polizei.
Mhm.
Und für die Hamburger Polizei hat man auch einige Aufträge, die nicht so schön verlaufen sind.
Mhm.
Man merkt auch immer ganz klar die Vereinsamung der Menschen mit der Zeit, dass viele Menschen gar keine nahen Angehörigen mehr haben. Beispielsweise sind schon alle verstorben, mhm, oder man hat sich abgekapselt. Es gibt ja verschiedenste Gründe, weshalb sowas entsteht. Und wenn jemand keine nahen Angehörigen hat und zu Hause einschläft, dann kann das auch mal der Fall sein, dass das einen Moment dauert, bis jemand einen findet. Und das sind dann so Aufträge, die wir haben, die nicht so schön sind. Weder für mich noch für meinen Kollegen oder für sonst noch wen.
Mhm.
Das ist dann etwas schwieriger. Ja,
ja, das glaube ich. Ja, ihr seid wirklich so am Puls der Zeit, am Ende des Lebens, ne? Ihr kriegt einmal alles zu sehen.
Das stimmt.
Die Guten und die Schlechten.
So ist es, genau.
Ja. Was sagt deine Freundin dazu, dass du so einen Job machst?
Ja, meine Freundin ist mittlerweile eigentlich ganz entspannt damit. Zur Anfangszeit ist es, glaube ich, egal ob es jetzt für die Freundin ist oder für sonst wen, immer so eine Art Tabuthema.
Mhm.
Man hat ja grundsätzlich mit wenigen Leuten zu tun, die in einem Institut arbeiten, oder nicht weil man das meiden möchte, sondern weil es halt einfach nicht so viele machen im Verhältnis zu anderen Jobs.
Mhm.
Und es ist halt eher ein interessantes Thema für viele. Viele fragen immer, und was läuft da so in Anführungsstrichen, was passiert da so? So wie du mich gerade fragst, gibt es etwas, was dich mal schockiert hat?
Mhm.
All solche Geschichten, die man gefragt wird. Aber für meine Freundin ist es mittlerweile eigentlich ganz entspannt. Und sie interessiert sich auch für das Thema.
Mhm. Das ist das, was ich auch merke, dass wenn man auf einer Party ist und man Leute kennenlernt, die man vorher noch nie gesehen hat, und dann fragt man, ja, was das Klassische, na, was machst du denn so? Bestatter? Echt?
So, ja, es ist tatsächlich für viele einfach ein sehr weit entferntes Thema, womit sie meistens eher vielleicht 2-3 Mal im Leben zu tun haben, und zwar wenn die eigenen Familienangehörigen versterben. Und dementsprechend ist es halt immer interessant für die Leute dann.
Ja. Hat sich deine Sicht auf das Leben mit dem Job geändert?
Ich würde sagen, schon. Ich weiß nicht, ob es genau mit dem Job jetzt an sich zu tun hat, aber mir fällt das Älterwerden ziemlich schwer.
Okay.
Also ich habe tatsächlich Angst davor, alt zu werden. Und vor dem Tod an sich habe ich jetzt keine Angst. Hab mich damit aber auch tatsächlich, auch wenn ich in dem Job arbeite, nicht ausreichend mit beschäftigt. Also ich wüsste jetzt nicht, ich bin zwar erst 25, ich wüsste auch noch nicht, ob ich jetzt eine Einäscherung möchte oder eine Erdbeisetzung. Das könnte ich so noch gar nicht beantworten. Aber wie ich schon sagte, das Älterwerden, das macht mir ziemlich zu schaffen tatsächlich.
Okay. Spannend.
Ja, das stimmt.
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Du hast von den schönen Dingen erzählt, aber du siehst auch sehr unschöne Dinge. Wie gehst du damit um?
Ich blende tatsächlich vieles aus. Also wenn man mich jetzt fragen würde, wie sah der letzte Verstorbene aus, den du abgeholt hast, dann hätte ich kein Gesicht dazu. Ich könnte sagen, wo war ich? Ich könnte sagen, wie sah es vor Ort aus? Aber ich hätte kein Gesicht dazu. Die blende ich tatsächlich automatisch aus. Wahrscheinlich, um es nicht so nah an mich ranzulassen. Mhm. Könnte ich mir denken. Aber auch natürlich zu Hause viel drüber zu reden, viel über Situationen zu reden, die vielleicht etwas schwieriger in dem Moment waren.
Mhm.
Und da habe ich mit meiner Freundin auf jeden Fall eine gute Partnerin an der Seite.
Sehr gut.
Die mich da gut unterstützt und auch gut wieder runterholt, wenn es irgendwie mal ein bisschen nervenaufreibender war.
Ja. Du bist jetzt ja schon seit gut 10 Jahren dabei. Hast du gemerkt, dass sich in der Bestattungskultur etwas verändert hat?
Tatsächlich schon, ja. Ich muss sagen, dass es gibt ja Institute, die das Ganze nur übers Internet anbieten. Und die Aufträge in den Sektor werden tatsächlich immer mehr.
Mhm.
Ich glaube, das hat halt auch was mit der heutigen Generation zu tun, dass die heutige Generation halt im Internet gleich sucht, okay, ist jetzt jemand zu Hause verstorben, was tue ich oder was mache ich? welches Institut könnte ich nehmen, das Ganze dann im Internet in der Suchleiste eingeben, Bestatter in meiner Nähe, und durch die ganzen Sponsorings in Google selbst kommen natürlich auch viele Institute dann zum Hervorschein, die das Ganze nur im Internet anbieten. Die werden dann natürlich auch wahrscheinlich gleich als erstes angewählt. Und das ist mittlerweile der Unterschied tatsächlich, dass vieles über diese Internetinstitute abläuft durch die heutige Generation. Und dadurch geht halt auch viel dieser persönliche Kontakt verloren. Und das ist alles eher so eine unpersönliche Geschichte unterm Strich.
Ja.
Weil letztendlich nur die Jungs, die dann in dem Moment abholen, der einzige persönliche Draht dann sind. Und das, finde ich, geht so ein bisschen verloren, so im Allgemeinen.
Mhm. Da ihr ja wirklich viel fahrt, auch für viele unterschiedliche Institutionen, gibt es kulturelle Unterschiede?
Tatsächlich schon, ja. Wenn ich mir das anschaue, wenn jemand beispielsweise in der muslimischen Kultur verstirbt, dann finde ich persönlich ganz schön, dass wirklich die gesamte Familie Abschied nimmt. Also es ist denen wirklich wichtig, dass die gesamte Familie da ist und sich nochmal verabschieden kann, dass der Moment mit der gesamten Familie geteilt wird. Und das finde ich schön zu sehen. Und das ist wahrscheinlich auch schön zu sehen, egal von wo er es sieht, aber für diejenige Person, die in dem Moment verstorben ist, dass wirklich jeder nochmal Anteil haben möchte an der Verabschiedung. Und das ist in der Kultur, in der ich aufwachse, tatsächlich heutzutage nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Also ich kenne es auch nur aus Erzählungen, dass es früher so war, dass dann die ganzen Nachbarn noch vorbeigekommen sind und je nachdem, wo man gelebt hat, das Dorf vorbeigekommen ist.
Genau, das ist heutzutage eher in unserer Kultur zumindest eher selten.
Ja.
Verhältnismäßig.
Ja. Ich weiß, dass muslimische Mitbürger im Leichentuch beigesetzt werden. Werden sie trotzdem in einem Sarg überführt oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Also für die Institute, die in dem Bereich tätig sind, holen wir tatsächlich mit dem Sarg ab.
Mhm.
Der einzige Unterschied ist dann, dass wir das Kissen, genauso auch die Decke, die wir sonst nutzen, gar nicht im Sarg haben, sondern wirklich nur das Leichentuch. Mit diesem Leichentuch den Leichnam dann einwickeln und dann in den Sarg hineinlegen und den Sarg dann verschließen. Und oft ist es auch so, dass die Familienangehörigen dann wirklich demjenigen die letzte Ehre erweisen möchten und selber raustragen.
Okay, wunderbar. Das heißt, das dürfen sie auch.
Das dürfen sie auch sehr gerne, ja, klar.
Ja, ist ja immer so eine Frage, ne? Was darf ich? Wir kriegen ganz häufig die Frage gestellt, darf ich die Urne von meinem Papa noch tragen? Ja, natürlich.
Ja, ja, ich finde das schön, wenn man den Angehörigen nochmal auch die Chance gibt, dem Sterbefall dann noch die letzte Ehre zu erweisen. Und das machen wir dann auch gerne möglich, ob es jetzt wirklich ist, dass diejenigen den Sarg mit raustragen oder ob es nur eine Person ist, die gerne mit anfassen möchte. Mhm. Ob es eine Person ist, die gerne dabei sein möchte, wenn wir den Leichnam vom Bett in den Sarg hineinlegen. Ob jemand nur den Sarg hineinschieben möchte ins Auto. Also ist völlig egal. Wenn jemand gerne möchte, dann sehr, sehr gerne.
Ja. Du hast erzählt, dass du bei deinem Papa arbeitest.
Genau, wir heißen G&R.
Mhm.
Tatsächlich steht das G&R nur für die ersten beiden Buchstaben des Namens Graf. Genau, mein Vater hat das Unternehmen 2011 gegründet.
Ja.
Damals, ja, wie man so anfängt, man hatte ein Fahrzeug, einen Mitarbeiter.
Ein Standort.
Ein Standort hier in Hamburg. Und mittlerweile sind es ganze 8 geworden. Und Mitarbeiteranzahl kann ich so gar nicht genau beantworten, weil zu viele sind und auch natürlich auch einige Aushilfen dann arbeiten oder studentische Aushilfen an den anderen Standorten, die ich gar nicht so kenne oder gar nicht so mit einskalieren kann, so in die Bewertung, wie viele es final dann sind. Aber ich kann sagen, dass wir mittlerweile so um die 30.000 Sterbefälle im Jahr abholen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Bundesweit?
Bundesweit.
Okay. Weißt du, wie viele Bestattungswagen ihr habt?
Hier in Hamburg haben wir mittlerweile, es war mal mehr, mal weniger, je nachdem, wo gerade welche gebraucht werden. Hier in Hamburg haben wir aktuell 5. Insgesamt würde ich schätzen, haben wir so um die 30, 35 Fahrzeuge.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr 24/7 abrufbar seid.
Genau, das ist tatsächlich...
Für die Institution, für die Polizei.
Genau.
Wir für sind die Beerdigungsinstitute.
24/7, 365 Tage im Jahr für jeden zu erreichen. Genau.
Das ist eine wahnsinnige Organisation, die dahinter steckt, oder?
Das stimmt. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, oftmals auch sehr anstrengend, aber im Bereich des Machbaren.
Wenn das jemand hört und sagt, oh, ich hätte Lust, auch Überführung zu fahren, dann ist er herzlich willkommen, sich mal bei euch zu melden.
Aber selbstverständlich. Okay. Bei uns sind die Türen immer offen.
Und es geht ja bundesweit.
Bundesweit, genau. Also wir haben jetzt hier in Hamburg natürlich unseren Standort. Wir haben in Berlin einen, in Leipzig, in NRW haben wir einige, in Dortmund, Köln, in Bonn. Im Süden haben wir in Heilbronn und in München auch noch einen.
Ja. Genau. Was macht den Reiz aus, diesen Beruf auszuüben? Du bist jetzt ja einfach so reingerutscht.
Das stimmt. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man da reinwächst oder ob man diesen Beruf einfach so ausüben möchte, obwohl man da gar nicht so die Bindung oder Verbindung zu hat. Aber der Reiz könnte eventuell sein, dass es natürlich ein Job ist, der etwas individuell ist. Also es macht halt nicht jeder. Es ist halt eher ein Tabuthema, was vielleicht für einige es auch noch interessanter macht. Und es ist halt auch wirklich kein monotoner Beruf, sondern jede Überführung, wirklich jede einzelne Überführung läuft immer anders ab. Ob es von zu Hause ist, klar, im Krankenhaus, man kennt das Krankenhaus, aber es ist halt auch immer eine andere Person, die man abholt. Die Person kann ein anderes Gewicht haben, es kann verschiedene Faktoren haben, was diese Überführung dann wieder ein bisschen individuell oder einzigartig macht.
Ja. Bei Haustransporten kann ich mir vorstellen, dass die räumlichen Begebenheiten manchmal schwierig sind.
Manchmal schwierig, ja. Aber man freut sich auch, wenn man eine gute Lösung gefunden hat, die für einen selbst angenehm ist, aber natürlich auch für die Angehörigen schön ist. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt eine Überführung im dritten Stock haben, dann gehen wir mit dem Sarg auch in den dritten Stock hinauf. Also wir lassen den Sarg dann nicht unten im Hausflur stehen und tragen dann so runter oder sowas. Das machen wir nicht, sondern wir nehmen dann den Sarg mit nach oben. Klar, wenn wir eine Trage haben, dann nutzen wir auch die Trage dann eher. Aber wenn wir nur den Sarg haben, dann gehen wir auch mit dem Sarg nach oben. Und das freut auch die Angehörigen ziemlich.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, Ottensen, Altbau, die letzte Stiege bis nach ganz oben. Da könnte es dann manchmal schon ein bisschen schwierig werden.
Da wird es schwierig. Da muss man tatsächlich, und deswegen ist die Trage dann auch teilweise extrem erforderlich, weil du dann fast wirklich eine Trage hast, mit der du senkrecht nach unten gehen musst.
Ja.
Und durch die Trage hast du natürlich auch Fixiergurte.
Ja.
Die das Ganze natürlich möglich machen, auch final. Und es ist manchmal schon wirklich etwas tricky.
Ja.
Aber es, wie gesagt, es funktioniert immer.
Ja. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht, so eine Trage ist dann nicht offen, sondern es ist eine geschlossene Trage.
Genau, richtig. Also grundsätzlich ist das Gestell ziemlich ähnlich zu einem Krankenwagen beispielsweise, sondern der Unterschied ist halt, dass die Trage geschlossen ist. So kann dann auch keiner aus der Nachbarschaft oder sonst wer dann hineinschauen, sondern der Leichnam ist wirklich abgedeckt.
Ja. Gerade auch bei Haustransporten stelle ich mir auch immer wieder vor, man weiß ja immer gar nicht, wo man reinkommt. Also das, du hattest schon gesagt, ne? Manchmal ist da die liebende Ehefrau, die ihrem Mann nochmal ein letztes Lebewohl zuhaucht, oder es ist auf einmal die Großfamilie dort, die noch alle Abschied genommen haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es manchmal so Begebenheiten gibt, die ein bisschen herausfordernd sind, so wo vielleicht der Ehepartner den Verstorbenen nicht loslassen möchte. Hattet ihr sowas schon mal?
Tatsächlich ziemlich häufig, muss ich gestehen. Allerdings nicht für unsere Institute, für die wir so abholen, sondern eher, wenn wir für die Polizei fahren, weil das dann eine Abholung ist, die erzwungenermaßen passiert und nicht nach dem zeitlichen Ermessen des Angehörigen, der sich dann sagt, okay, ich möchte, dass sie erst morgen früh abgeholt wird oder heute Abend noch, sondern wir kommen dann, wenn die Polizei das möchte und wenn wir halt können. Und da hat der Angehörige nicht wirklich Entscheidungsmacht. Und das fällt tatsächlich einigen ziemlich schwierig, weil klar, wenn man jemanden lieb hat, der jetzt wirklich final geht, dann möchte man denjenigen auch wirklich dann erst loslassen, wenn man es möchte und nicht, weil jemand Fremdes es gerade so entscheidet. Und da sind die Gesetze hier in Hamburg auch tatsächlich ziemlich schwierig, weil der Hausarzt der einzige Arzt ist, der den natürlichen Tod bescheinigen darf. Und der ein oder andere Hausarzt sieht es wahrscheinlich nicht ein, nachts dann nochmal aufzustehen, weshalb dann der Notarzt kommt oder andere Ärzte, die das dann halt eben nicht dürfen. Und in Hamburg ist es dann so, dass nur aufgrund dieser einzigen Geschichte der Leichnam dann schon verpflichtend in die Rechtsmedizin muss. Ja. Und da haben halt viele nicht das Verständnis für. Und das zeigen sie dann auch in dem Moment.
Ja, genau, weil für viele die Information, der Verstorbene geht jetzt in die Rechtsmedizin, immer gleich im Hinterkopf heißt, oh Gott, jetzt wird er obduziert oder aufgeschrieben.
Genau, das ist es nämlich. Und das ist auch der einzige Grund, unabhängig davon, dass sie es halt nicht selber entscheiden können, wann jemand geht, der schwierig ist. Und vor allem auch für andere Kulturen ist es schwierig, weil in anderen Kulturen sowas grundsätzlich gar nicht erlaubt ist, dass so ein Leichnam aufgeschnitten wird.
Mhm.
Das ist der entscheidende Punkt, wie du schon sagtest, was die Rechtsmedizin betrifft, dass die Leute davon ausgehen, dass der Leichnam dort jetzt obduziert wird. Was aber in 80% der Fälle, würde ich jetzt selber mal sagen, gar 90. nicht, wenn nicht sogar mehr, genau, gar nicht der Fall ist.
Etwas, was ich vom Telefon her kenne, dass ich, wenn ich Angehörige am Telefon habe und es geht in die Rechtsmedizin, dass ich denen die Angst nehmen muss, dass da eine Obduktion oder ähnliches passiert, sondern dass es einfach geschuldet ist dessen, dass herausgefunden werden soll, ob es ein natürlicher Tod war oder nicht. Und in der Regel wird die Rechtsmedizin den Hausarzt, wenn sie ihn immer erreicht, mit dem sprechen und sagen, war das vorhersehbar oder sie kennen den Verstorbenen. Und dann klärt sich das und gibt es die Freigabe. Also ganz häufig ist ja innerhalb von 24 Stunden die Freigabe da, dass man den Verstorbenen dann entsprechend in die Kühlung zu sich holen kann und dann nochmal Abschied nehmen kann, wenn man möchte. Da weißt du wahrscheinlich mehr, weil du ja in anderen Bundesländern auch unterwegs bist, dass jetzt nur in Hamburg so ist.
Genau, also wie es tatsächlich in anderen Bundesländern ist, kann ich gar nicht so genau beantworten. Hm. Ich weiß nur, dass es in Bremen beispielsweise so ist, weil Bremen auch von unserem Hamburger Standort abgedeckt wird. So ist, dass der Leichnam das Bundesland nicht verlassen darf, ohne dass die zweite Leichenschau passiert ist.
Okay.
Das heißt beispielsweise, wenn jemand in einem ganz normalen Pflegeheim einschläft, dann ist es so, dass wir den Sterbefall dann dort abholen, dann in die Bremer Rechtsmedizin überführen, dort die zweite Leichenschau gemacht wird und wir von dort aus dann erst aus dem Bundesland raus dürfen.
Okay. Naja, also Bremen, es verwundert mich halt deshalb bei Bremen so. Bremen ist das einzige Bundesland, was das Bestattungsgesetz ein wenig gelockert hat. Da darf man die Asche des Verstorbenen nämlich mit nach Hause nehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann finde ich, dass man erst die Freigabe braucht, bevor man es überhaupt aus dem Bundesland rausschaffen darf.
Vielleicht sind das die Regeln, die sie dafür aufgestellt haben oder wo sie es verschärft haben, damit solche Sachen vielleicht dann stattfinden können. Kann ich so aber gar nicht genau sagen.
Nee, wissen wir beide nicht, ne?
Man kann auch nicht alles wissen.
Zum Glück. Der Überführungsdienst heißt ja nicht nur, ihr holt aus dem Haus ab, aus dem Heim ab, Hospiz, Polizeifälle etc., sondern ab und zu dürft ihr auch auf Trauerfeiern mit dabei sein, weil manche Bestattungsinstitute das wünschen.
Genau, also klar, unser Augenmerk liegt darauf, Überführungen zu machen für die Institute, aber klar auch das Ausführen von Trauerfeiern oder auch das Begleiten oder selbst wenn ein Bestatter einfach nur eine Hilfe benötigt bei einer Trauerfeier, dann sind wir auch da, klar. Das sind Sachen, die tatsächlich schön sind, wenn man dann in dem Moment da sein darf und auch weiß, dass man diesen Sterbefall abgeholt hat.
Ja.
Dann sieht man die Angehörigen nochmal. Zu 90% bedanken sie sich auch nochmal für die schöne Überführung, die stattgefunden hat. Und das ist dann auch immer schön, dass man den Weg dann auch noch weiter begleiten darf und nicht nur wirklich zu Hause bei der Abholung, sondern wirklich final dann auch noch bei der Beisetzung, bei der Trauerfeier nochmal da sein kann. Das ist auch etwas sehr Schönes, was einem so das Gefühl gibt, etwas vollendet zu haben.
Ja, sozusagen den Weg einmal ganz zu gehen.
Genau.
Wenn du dir vorstellst, etwas anders zu machen, würdest du lieber Bestattungen weitermachen? Das ist jetzt tricky. Irgendwann führt das vielleicht dein Vater, aber.
Nee, also der Beruf an sich hat es mir schon angetan. Es macht Spaß. Klar, ich könnte für mich jetzt es nicht mehr so machen, dass ich jeden Tag fahren müsste und wirklich die Abholung machen müsste. Man darf auch nicht vergessen, das geht natürlich auch auf den Körper, vor allem durch diese Hausüberführung.
Ja.
Ob man das nun mit einer Trage macht oder mit einem Sarg, ist dann final, wenn man es über Jahre hinweg macht, dann auch schon fast egal. Also es geht schon auf den Körper. Aber auch klar, also ich sehe mich mittlerweile schon in anderen Aufgaben, wie beispielsweise das Koordinieren der Leute an unserem Standort. Aber jetzt selber nochmal im Auto zu sitzen und jeden Tag fahren zu müssen, damit bin ich, glaube ich, fertig.
Okay. Wobei ich dich schon gesehen habe, dass du gefahren bist.
Ja klar, also es gibt natürlich auch Krankheitsfälle oder auch, klar, jeder hat auch mal Urlaub, das kommt natürlich auch hinzu. Es gibt aber auch Tage, wo einfach zu viel zu tun ist. Klar, dann fahre ich auch mit, dann fahre ich auch gerne mit. Ich habe damit ja auch grundsätzlich kein Problem. Nur jeden Tag das nochmal machen zu müssen.
Deine Hauptaufgabe hat sich geändert.
Sagen wir es so.
Und du springst ein, wo es Not ist.
So sieht's aus.
Fantastisch. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, so findet ihr alle relevanten Informationen dazu in den Shownotes. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.